D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Inselhelden, wenn Zeitungschefredakteure Urlaub auf der Insel machen.
Newslab, wie Google den Journalismus besser machen möchte.
Fellowship, Googles Förderprogramm schickt junge Journalisten und Entwickler in deutsche Redaktionen.
Dark Center nach Würzburg und Nizza, Tipps für Journalisten rund um die Auswahl von Bilder in Terrorsituationen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Frank Überall, dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes. Nachdem in der Türkei der Ausnahmezustand verhängt worden ist, fordert der DJV den türkischen Präsidenten Erdogan auf, die Situation nicht zur Verfolgung von Journalisten zu missbrauchen. Zitat: Journalisten sind Berichterstatter und nicht Putschisten. Dass regierungskritische Medien unter ständigem Verfolgungsdruck arbeiten müssen, ist unwürdig für einen Rechtsstaat, egal ob mit oder ohne Ausnahmezustand.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich sehe es genauso. Eine regierungskritische redaktionelle Linie, die darf nicht als Beleg für eine Unterstützung der Putschisten herhalten und damit auch nicht als Vorwand missbraucht zu werden, unliebsame Berichterstatter aus der Welt zu schaffen. Leider habe ich aber die berechtigte Sorge, dass Erdogan genau das vorhat. Und genauso berechtigt ist, glaube ich, auch die Sorge, dass der Rest der Welt, allen voran die EU, tatenlos dabei zuschauen wird. Wichtiger als die Pressefreiheit ist am Ende dann scheinbar doch, dass die Türkei Flüchtlinge vor der Weiterreise nach Mitteleuropa abhält. Schade, denn eigentlich wäre das doch genau einer dieser Momente, in denen die Europäische Union den Menschen glaubhaft mal zeigen könnte, warum sie so wichtig für uns ist.
D-Radio Wissen.
Ein Posting habe ich die letzten Tage oft auf Facebook gesehen. Mensch 2016, was ist nur mit dir los? Heute vor einer Woche Nizza. Ein LKW rast in eine Menschenmenge und es sterben viele. Einen Tag später dann ein Putschversuch in der Türkei. Seitdem herrscht dort Ausnahmezustand. Tag für Tag, da gibt es neue Schlagzeilen, um die man sich Sorgen macht. Und dann in dieser Woche auch noch Würzburg. Ein Mann geht mit einer Axt auf Menschen los. Dort gibt es viele Verletzte.
Eine Frage ist deswegen noch berechtigter als sonst. Was passiert eigentlich mit Journalisten, wenn sie zufällig in solch eine Breaking-News-Situation geraten? Was gibt es da zu beachten, wenn sie vor Ort berichten, was auch die Auswahl der Bilder angeht oder auch was die Art und Weise, wie mit Opfern umgegangen wird?
Gerade durch Social Media gibt es ja viele ungefilterte Einblicke, die augenscheinlich auch eine Sensationslust befriedigen. Rein zufällig, da hatte der Journalist Richard Gutjahr den LKW in Nizza gefilmt, kurz bevor er in die Menschenmasse raste. An dem Abend, da hatte er für das Fernsehen dann berichtet. Während einige sich grundsätzlich über Bilder in Social Media aus Nizza beschwerten, lobten andere, dass Gutjahr keinen Livestream gemacht hat, sondern sein Material an die Redaktionen geschickt hat, damit die eine Auswahl machen. An einer Stelle wurde auch kritisiert, dass Gutjahr lieber hätte helfen statt berichten sollen. Ihr seht, das ist alles kein einfaches Feld.
Genau, und in diesem Spannungsfeld beschäftigt sich das Dart Center for Journalism und Trauma. Das ist ein Projekt der Columbia Journalism School. Und auf der Webseite, die findet ihr unter dartcenter.org, also dartcenter.org. Da haben die Experten Quellen zusammengestellt, extra jetzt auch nach dem Vorfall in Nizza, die Journalisten da nutzen können. Und das sind praktische Tipps.
Daniel hat sich genau diese Quellen nochmal näher angesehen und wir schauen uns das jetzt auch mal an. Was können denn Journalisten beachten, wenn sie über Terrorismus oder Fälle mit ja so vielen Toten berichten?
Also ich glaube, in den allermeisten Texten, die das Dart Center Org nach Nizza zusammengestellt hat und verlinkt hat in dieser Sammlung, wurde vor allen Dingen vor einem Fakt gewarnt, nämlich, dass man dann nicht voreilig Schlüsse ziehen sollte. Da wurden zum Beispiel häufig Schießereien zitiert, bei denen Journalisten leicht in die Falle tappen, voreilige Schlüsse zu ziehen, besonders wenn diese sich auf den Charakter oder auf die Motive des Täters beziehen. Und da gibt es ja auch dann zum Beispiel so Situationen, wo man sich genauer Gedanken machen soll. Zum Beispiel, wenn die Polizei dann auch tatsächlich Komplizen oder auch andere potenzielle Mittäter sucht, dann sollte man explizit auch helfen, diese Fotos und Beschreibungen zu verteilen. Aber man sollte aufpassen, was man sagt, denn es ist ja nicht sichergestellt, dass diese Person, die dort gesucht wird, auch tatsächlich mit der Tat zu tun hat. Also auch hier ganz ganz gefährliche Falle, wo man dann reintappen kann. Und da kann es sein, dass oder die Erfahrung zeigt, dass die meisten ersten heißen Spuren am Ende dann auch gar nichts ergeben, beziehungsweise dann nur heiße Luft waren. Also da muss man entsprechend vorsichtig sein. Mhm. Ein wichtiger Tipp, der auch oft gemacht wird, den Kontakt zum Newsroom suchen, also sich immer auf den neuesten Stand bringen lassen, auf das Team setzen, kein Einzelkämpfer sein. Und wenn der erste Stress vorbei ist, da muss man das Geschehene erstmal selber verarbeiten. Und da gibt es auch spezielle Hilfestellungen für Journalisten, damit sie so ein Trauma, was sie dann auch erlebt haben, verarbeiten können.
Was gibt es denn auch noch für Tipps für Journalisten, wenn sie eben dann auch ganz konkret auf Opfer treffen?
Also das fängt ja schon bei der Bildauswahl an. Was zeige ich eigentlich? Also es war zwar gesagt, ja, möglichst prägnante Bilder, aber möglichst wenig Bilder zeigen, auf denen Personen zu erkennen sind. Da fand ich interessant, was Dave Cullen beschrieben hat. Der hat das Columbine-Shooting tatsächlich damals begleitet und hat 10 Jahre dann auch sich damit beschäftigt seitdem. Und er hat gesagt, dass es eigentlich eine gute Regel ist, dass man dann die Betroffenen so behandelt, als seien sie ein Freund, was man ja eigentlich im Journalismus, wenn man sonst mit anderen spricht, eher nicht anwendet. Aber in diesem Fall sollte das anders sein. Und zwar drückt sich das schon in der Art und Weise aus, wie man mit der Person redet. Und es ist wohl okay, auch dann Fragen zu stellen, aber man muss einfach sich schon darauf einstellen, dass diese Person ja auch plötzlich zu jeder Zeit dann natürlich auch einen Zusammenbruch oder in die Tränen ausbrechen können. Und dass man ihnen dann erstmal einen Moment der Ruhe geben sollte und dass man dann auch erstmal das Interview dann beenden sollte und dann eher wie ein Freund dann bearbeiten sollte. Und das, wenn man das auch macht, dann hilft es einem auch dann auf langfristiger Sicht, dass man dann auch in den nächsten Tagen nochmal mit ihnen sprechen kann und dann auch nochmal was vertiefen kann. Was auch wichtig ist, also man sollte eher Fragen stellen, die den Ablauf abfragen und nicht, aber nicht nach dem, wenn sie dir schildern, was die Hintergründe sein könnten. Also auch hier wieder die Spekulation von frischen Eindrücken trennen. Das ist also erstmal auch ganz, ganz wichtig.
Und da ist wahrscheinlich auch genau auch nicht nur die Frage, wonach man fragt, sondern auch, wie man es fragt und wie man formuliert, auch wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, dass man erstmal unterstützend formuliert, also dass man sowas sagt wie, es tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist. Das ist besser als sowas wie, wie geht's Ihnen? Oder ich kann mir vorstellen, wie es Ihnen geht oder so. Da kann man auch viel kaputt machen. Und das ist ganz wichtig. Man kann, das muss man sich auch bewusst machen als Journalist, man kann das Trauma für die Opfer verschlimmern, wenn man da nicht sehr taktvoll vorgeht. Zum Beispiel, wenn man sich auf emotionale Facetten des ganzen Dramas stürzt, dann kann das wirklich schlimme Auswirkungen haben, nicht nur auf die Opfer, aber auch auf andere Zeugen, auf ihre Familien, die das da mitbekommen oder auch auf Freunde oder auch die Leser oder Zuschauer, die das dann hinterher sehen, die vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation waren. Die Auswirkungen, das kann man in dem Moment als Journalist dann nicht abschätzen.
Was kann man denn jetzt, wenn man Journalist ist, machen, um sich quasi genau davor sie selbst zu schützen? Also eben nicht in diese schlimmen Fettnäpfe und auch falschen Vorgehensweisen zu tappen.
Also wenn möglich, sollte man sich gut vorbereiten. Das ist bei Breaking News ja nicht immer möglich, gerade wenn man überrascht wird. Aber auch hier ist es gut, wenn man im Team schon mal vorher durchgespielt hat, was im Fall der Fälle zu tun ist. Wer das gemacht hat, der hat es wirklich einfacher. Vor Ort sollte man auf jeden Fall seine Limits kennen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber möglichst an andere Kollegen halten, zu Hause auch mal anrufen und bei schlimmen Szenen nicht zu intensiv hinsehen. Und die Reaktion, die solche Situationen ermöglichen können für Journalisten, das ist Schlaflosigkeit, das wird ganz klar beschrieben. Schlimme Träume können folgen, sogar so richtig physische Reaktionen, Herzrasen, Atemnot, alles ist möglich. Und ein Tipp, der sich bei all diesen verlinkten Quellen wiederholt ist, arbeitet nicht zu viel, macht genug Pausen. Hinterher sind Gespräche mit einem guten Zuhörer wichtig. Und wenn nach einem Monat diese Probleme immer noch auftreten, dann muss man spätestens professionelle Hilfe sich holen.
Du hast ja gerade schon ein paar Mal gesagt, ein Tipp ist auch sozusagen den Kontakt zum Newsroom, zur Heimatredaktion zu halten, eben nicht als Einzelkämpfer zu agieren. Es gibt ja eben die Redaktionen, die die Reporter begleiten. Was müssen denn quasi die andere Seite, also die Redakteure, die eben an der Seite der Reporter stehen, was müssen die denn beachten?
Also die Redakteure sollten sich neben den inhaltlichen Absprachen auch um das physische Wohl des Reporters kümmern. Nachhören, wie es ihnen geht, sie mit nötigen Informationen versorgen, notfalls auch die Familie, Partner informieren, auf dem Laufenden halten, um auch diese Last vielleicht vom Reporter abzunehmen. Die Reporter sollten auch daran erinnert werden, dass sie sich selber schützen sollten. Das heißt, wenn es ihnen nicht gut geht, dass sie das nicht unterdrücken sollten. Das alles steht und fällt auch mit einer guten Vorbereitung. Und was ich wirklich bei diesen ganzen Dokumenten gelernt habe, Vorbereitung ist einfach in diesem Fall wirklich alles. Wenn jetzt eine Redaktion noch nie solche Fälle durchgeplant, durchgesprochen hat, dann wäre das vielleicht jetzt an der Zeit, mal das eigene Prozedere abzustimmen.
Das Material des DART Centers for Trauma and Journalism, das findet ihr auch online auf dartcenter.org.
Was mit Medien? Das digitale Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen.
Ich sag's mal so, das Verhältnis zwischen Google und der deutschen Presse, das galt ja in den letzten Jahren als angespannt. Dazu hat das von der Presse initiierte Leistungsschutzrecht beigetragen. Neuerdings, da fällt Google aber durchaus mit zahlreichen Initiativen auf, um Journalismus in Deutschland zu unterstützen. So läuft derzeit etwa die zweite Runde der Digital News Initiative. Google fördert innovative Medienprojekte in Europa mit insgesamt 150 Millionen Euro.
Und da sind wir auch ein bisschen neugieriger geworden. Heute Abend schauen wir nämlich mal hinter die Kulissen des Google News Labs. Das ist eine Quelle für Journalisten rund um digitalen Journalismus. Und dazu gehört jetzt auch seit ein paar Tagen ein neues Fellowship, also so eine Art Stipendiat. Das hat Google jetzt auch zum ersten Mal in Deutschland ausgeschrieben oder beziehungsweise im deutschsprachigen Bereich. Und bis ungefähr noch 4 Wochen könnt ihr euch oder beziehungsweise interessierte junge Journalisten und Entwickler für dieses Fellowship bewerben. Es gibt nämlich 16 gastgebende Redaktionen und wenn man dann genommen wird, dann arbeitet man in der Zeit in dieser Redaktion. Dazu gehören zum Beispiel Spiegel Online, Zeit Online oder auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Und was hinter dem Projekt steckt, das erklärt uns jetzt Isa Sonnenfeld. Sie leitet das deutschsprachige Google News Lab und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Isa.
Hallo.
Wir haben ja schon so ein ganz bisschen das angedeutet, aber erklär uns doch mal, was ist das genau für ein Programm und was ist das Ziel?
Genau, gerne. Ihr habt ja schon ganz gut eingeleitet eigentlich, aber wie gesagt...
Haben wir gegoogelt,
ja. Das habt ihr gegoogelt, das habt ihr sehr gut gemacht. Also wir haben das Google News Lab Fellowship schon vor einiger Zeit ins Leben gerufen und hatten schon erfolgreiche Fellowships in den USA, Australien, Korea und Großbritannien. Da läuft es jetzt gerade. Und wir wollten natürlich das Google News Lab Fellowship auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz bringen, um vor allem auf das Feedback auch einzugehen, was wir und was vor allem ich in den letzten Monaten, seitdem ich in der Rolle bin, eingesammelt habe. Aus den Gesprächen mit Chefredakteuren, Chefredakteurinnen, aber auch den Redaktionsteams. Und da war die einhellige Meinung, naja, also das normale Redaktionsteam besteht nicht immer nur noch aus Journalisten, sondern vor allem gehören auch Entwickler dazu, wenn es um innovative Storytelling-Möglichkeiten geht oder um innovative Projekte und Produkte geht. Und das Google News Lab Fellowship bezieht sich wirklich darauf, dass wir ein Stipendium vergeben an Medienorganisationen. Die Medienorganisationen wählen dann aus all den Bewerbern, die sich über die Google News Lab Seite bewerben können, ihre Favoriten aus. In manchen Fällen interviewen sie sie vielleicht auch noch. Und die Fellows können dann 2 Monate lang in die Redaktion reingehen. Zwischen September und Februar, wir haben das extra flexibel gelassen, weil natürlich jede Redaktion für sich selbst entscheiden kann, wann der beste Zeitpunkt ist. Und du hast es schon angedeutet, wir arbeiten da mit 16 Medienorganisationen zusammen, also von Spiegel Online bis Zeit Online, der Wirtschaftswoche, aber auch der Mittelbayerischen Zeitung oder natürlich auch in Österreich und der Schweiz, also der Standard oder die NZZ. Und das Ziel ist wirklich auf der einen Seite natürlich jungen Datenjournalisten, jungen Journalisten und aber auch Entwicklern mit einem Interesse an digitalem Journalismus die Möglichkeit zu geben, mal diese Einblicke zu bekommen. Und als vielleicht auch ganz grundlegende Idee noch dahinter, natürlich auch frische Ideen in die Redaktion mit reinzubringen. Also wenn man sich vor allem die Projektbeschreibung einiger Medienorganisationen anschaut, die wissen schon ganz genau, wie sie die Fellows auch einsetzen können. Und für mich, glaube ich, ganz wichtig ist, die Community zu bilden. Also wir lassen natürlich die Fellowship-Programme in unterschiedlichen Ländern laufen. Aber das übergeordnete Ziel soll natürlich auch sein, diese Fellows irgendwann mal zusammenzubringen und aus ihren Erfahrungswerten auch zu lernen.
Wie sieht denn dann so die optimale Kandidatin oder optimale Kandidat aus? Ich kann mir vorstellen, einige sagen so, oh, das ist interessant, das schaue ich mir mal genauer an und auch so 8 Wochen. Das ist ja auch noch ein guter Zeitraum, den man vielleicht auch noch organisieren kann, wenn man in anderen Verpflichtungen steckt. Also gibt es da so, aber da gibt es ja auch mal so Hürden, wo man denkt, bin ich da überhaupt gut genug für? Welche Erfahrung kannst du da mit uns teilen?
Also erstmal geht es natürlich darum oder um die Frage, wer kann sich überhaupt bewerben? Es können sich Absolventen bewerben, Absolventinnen, junge Journalisten, Entwickler mit ersten Erfahrungen, die aber vor allem natürlich eine Leidenschaft mitbringen für digitalen Journalismus und vor allem für innovative und neue Erzählmöglichkeiten und neue auch Produkte. Ich glaube, eine Idealkandidatin oder einen Idealkandidaten gibt es nicht wirklich. Wie gesagt, die meisten Medienorganisationen, die mitmachen, haben eine sehr klare Vorstellung davon, wen sie suchen. Viele davon suchen vor allem Entwickler, die an bereits laufenden Projekten mitarbeiten können oder auch ganz neue Projekte starten können oder mitstarten können. Und die Auswahl soll aus dem Grund natürlich auch bei den Medienorganisationen liegen, weil sie am besten entscheiden können, welcher Fellow am besten passt und welcher Fellow vor allem auch in das beste Team da passt.
Das heißt aber, nur damit ich es richtig verstehe, ich muss schon auch bei meiner Bewerbung sagen, in welchem der Medienpartnerunternehmen ich dann auch mein Fellowship sozusagen anwenden und nutzen möchte.
Genau, also ich habe, wenn ich mich bewerbe als Interessent, dann habe ich die zwei Auswahlmöglichkeiten. Zum einen natürlich gebe ich an, bewerbe ich mich über den journalistischen Track oder bewerbe ich mich über den Entwickler-Track und dann kann ich meine präferierten Medienorganisationen auswählen. Und die Medienorganisationen bekommen dann nach Ende der Bewerbungsphase am 22. August im Prinzip die Übersicht der Interessenten, die sich für ihr Fellowship beworben haben.
Und wenn es dann klappt, gibt es auch Geld sogar, ne?
Dann gibt es auch Geld, genau. Wir haben ein Stipendium ausgeschrieben, was maximal 8.200 Euro beträgt, was sozusagen sowohl das Gehalt decken soll, aber natürlich auch Reisekosten. Das heißt, auch jemand, der vielleicht in München lebt und aber zum Spiegel nach Hamburg möchte oder da das Fellowship antreten darf, dem sollen natürlich die Kosten da ermöglicht werden.
Was ich mich gefragt habe, sind 8 Wochen da nicht ein bisschen kurz? Kann man da überhaupt was stemmen, wenn ich mal so überlege, wie manchmal so lange Projekte dauern? Warum diese Dauer?
Die Dauer haben wir natürlich auch so ein bisschen angepasst an die bereits gängigen Fellowship-Programme. Also 8 Wochen ist vielleicht eine kurze Zeit, aber ich glaube, man kann da schon einige Projektinitialzündungen zumindest geben. Und der Vorteil hier ist wirklich, und das war auch aus den Gesprächen mit den Medienorganisationen eigentlich die einhellige Vorgehensweise, dass natürlich die Projekte schon so genau beschrieben werden sollen, dass wenn der Fellow startet oder die Fellows starten, dass sie direkt eingebunden werden. Und da können 8 Wochen eigentlich eine sehr gute Zeit sein. Und was natürlich auch hoffentlich in manchen Idealfällen dann passiert, ist, dass die Fellows, ob Journalist oder Entwickler, mit dem Redaktionsteam vielleicht darüber hinaus dann noch weiterarbeiten. Also das heißt, dass sich vielleicht auch ein Talentpool aufbauen lässt.
Läuft denn sonst noch irgendwas im Programm für alle Fellows gleich ab oder ist quasi ab dem Moment, wo sie genommen wurden und dann starten in ihre 8 Wochen, alles ihnen selbst und den jeweiligen quasi Medienunternehmen überlassen?
Also wir starten erstmal mit allen Fellows mit einem Google-Tag. Also wir öffnen so ein bisschen die Tore zu Google. Wir werden das in Hamburg machen. Ich werde alle Fellows einladen und ihnen sozusagen ein bisschen die Google-Welt erklären. Wir werden natürlich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir haben ein Mentorenmodell aufgebaut. Das heißt, ich fungiere als Mentorin auf der Google-Seite und es gibt jeweils immer eine Mentorin auf der Redaktionsseite. Und dann nach dem Fellowship, also vor allem Ende Februar, wenn alle ihr Fellowship abgeschlossen haben und beendet haben, führen wir die Fellows und die Mentoren bzw. die Verantwortlichen in den Medienorganisationen nochmal zusammen und laden sie ein und wollen natürlich auch daraus lernen. Also das Fellowship für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist jetzt das erste. Vor allem der Entwickler-Track ist für mich ein Pilotprogramm und da bin ich relativ gespannt eigentlich, wie viele Entwickler sich hier auch wirklich bewerben.
Was mit Medien? Das googelnde Medienmagazin.
Wir haben weiter Isa Sonnenfeld bei uns zu Gast. Sie leitet das deutschsprachige Google News Lab. Das soll Journalisten Hilfestellung und Werkzeuge für rund um digitalen Journalismus zur Verfügung stellen. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, was denn dahinter steckt. Was ist denn die Idee des Google News Labs, Isa?
Die Idee hast du schon ein bisschen angedeutet. Also die Idee ist wirklich, Journalisten auf der einen Seite einen Ort zu geben, wo sie sich darüber informieren können, wie sie einige der Tools, die wir alle vielleicht täglich nutzen, wie sie die für die journalistische Arbeit nutzen können. Also wie sie Google Trends nutzen können, Maps, Google Earth oder Fusion Tables. Und die Idee ist wirklich daraus entstanden, dass Google News Lab gibt es seit einem Jahr, aber die Idee ist daraus entstanden, dass wir sozusagen eine Seite Seite erstmal kreieren wollten und Online-Tutorials entwickeln wollten, mit denen sich Journalisten wirklich auseinandersetzen können und lernen können, wie sie diese Tools nutzen. Vor allem natürlich auch in einer hektischen Zeit, also wo ich vielleicht nicht 2 Stunden Zeit habe, mich dezidiert mit einem Werkzeug, mit einem neuen Werkzeug auseinanderzusetzen. Und die grundlegende Idee und die Mission ist natürlich auch, mit Journalisten und Media Entrepreneurs, Entwicklern zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren und darüber nachzudenken, wie kann eigentlich innovatives Storytelling aussehen. Und vielleicht kann ich dazu gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Wir fokussieren uns in unserer Arbeit auf wirklich 3 Bereiche. Also es ist einmal der Tools-Werkzeugbereich und der Trainingsbereich, dann aber auch natürlich der datenjournalistische Fokus mit Google Trends und Programme, die wir aufgesetzt haben weltweit und die wir aufgesetzt haben, um vor allem mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die sich schon seit Jahren mit der Frage, was und wie sieht Innovation im Journalismus eigentlich aus?
Du hast jetzt gerade beschrieben, was ihr macht, was so ein bisschen die Idee ist. Aber was ist das Interesse von Google, das Lab zu betreiben? Ist das auch so ein bisschen Imagepolitur, ein bisschen PR bei den Medien? Oder wie sieht das aus?
Also das Google News Lab an sich ist aus einem schon bestehenden Team, ehrlich gesagt, entstanden. Es gab schon vor vielen Jahren das Team Media Tools for Journalists, bei dem es im Prinzip um die ähnliche Idee ging, also die Google Tools Journalisten zur Verfügung zu stellen, ein Entry-Level sozusagen zu geben für diese Tools und für diese Trainings. Ganz generell, ich meine, wir sind natürlich als Google daran interessiert, Innovationen voranzutreiben an der Schnittstelle von Technologie und Medien. Und wir sehen uns vor allem als Partner der Verlags- und Nachrichtenbranche. Die meisten kennen die Mission von Google, also Innovationen bzw. Informationen auf der ganzen Welt universell zugänglich zu machen und nutzbar zu machen. Und wir haben natürlich ein Interesse daran, dass es auch weiterhin guten Journalismus im Netz zu finden gibt. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ganz wichtig hier, ist es aber auch, oder sehen wir natürlich auch, wie schwer es ist, Innovation im digitalen Journalismus voranzutreiben. Und das News Lab ist da wirklich die erste Anlaufstelle, vor allem für Journalisten, mit uns auch in Kontakt zu treten.
Warum glaubst du, ist das so schwer?
Naja, also die Herausforderungen sind natürlich omnipräsent und die Frage nach, wie können wir eigentlich innovatives Storytelling vorantreiben, welche Werkzeuge haben wir? Ihr hattet vor einiger Zeit auch eine Sendung zu Tools für Journalisten oder Werkzeuge für Journalisten. Es gibt wahnsinnig viele Tools und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen Überforderung momentan, mit welchen Tools arbeite ich eigentlich oder wie kann ich mich dem gegenüber auch weiterbilden? Und Innovation ganz generell ist, glaube ich, schwierig, weil die Herausforderungen so groß sind. Und das ist ein Ziel von uns, die unterschiedlichen Bereiche auch miteinander zu verbinden. Also zu sagen, wie können wir eigentlich die Technologiewelt mit der Medienwelt verknüpfen? Und da sehen wir momentan spannendes Potenzial und vor allem großes Potenzial.
Wir haben ja eben schon von dir gehört, als Leiterin des News Labs, da besuchst du auch Redaktionen. Mhm. Was machst du dann mit denen, wenn du sie besuchst?
Also zum Ersten, wenn ich Redaktionen besuche und Daniel kann das bestätigen, weil wir uns da in dem Zusammenhang auch schon vor einiger Zeit gesehen haben. Im ersten Schritt versuche ich natürlich erstmal gemeinsam mit den Redaktionen zu definieren, wie und vor allem zu verstehen, wie werden die einzelnen Tools eigentlich genutzt. Also wie wird vielleicht schon Google Earth oder Trends oder Maps genutzt. Und dann geben wir ganz klassische Workshops und zeigen die Best Practices, zeigen aber auch vielleicht neue Möglichkeiten. Und manchmal fängt es sogar bei der Google-Suche an. Also das heißt, welche Tipps und Tricks kann ich eigentlich anwenden, um die Google-Suche zu nutzen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Verifizierung von User-Generated Content. Also wie kann ich in einer Breaking-News-Situation zum Beispiel, weiß ich nicht, die Bildersuche nutzen, um herauszufinden, ist dieses Foto an dem Ort entstanden, an dem es zumindest über entweder Social-Media-Kanäle verbreitet worden ist. Und im zweiten Schritt ist es, glaube ich, ganz wichtig auch zu sagen, dass wir versuchen, über diese Workshops hinaus auch Geschichten mit den Redaktionen zu entwickeln. Also nicht nur zu sagen, so funktioniert Google Earth, sondern natürlich auch so ein bisschen Inspiration zu geben.
Es gehört quasi zu deinem Job dazu, dass du dich intensiv mit dem Journalismus, dem digitalen Journalismus beschäftigst. Du hast auch eben in viele Redaktionen durch deine Besuche Einblicke. Wo würdest du aus deiner Sicht so die größten Schwächen im digitalen Journalismus momentan festmachen?
Ich glaube, es ist
Entwicklungspotenziale, sagen wir so.
zwei Dinge. Zum einen, sich die Zeit zu nehmen, und das ist ganz schwierig, sich die Zeit zu nehmen, auch mit neuen Tools auseinanderzusetzen. Das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, diese Zeit muss man sich nehmen und die muss aber auch vorgegeben werden in bestimmten Fällen. Und dann das Zweite, ich glaube, da ist ganz viel Potenzial, wenn man frische Ideen reinholt. Das heißt, sich mit Startups auseinanderzusetzen, die im mediennahen Umfeld arbeiten. Vielleicht auch Working Groups oder gemeinsame Teams zu entwickeln oder zu etablieren, die über die normale tägliche Arbeit hinausschauen. Und ich glaube, dadurch kann Innovation entstehen. Und das sehen wir oder haben wir in den letzten Monaten durch unsere Hackathons gesehen, wo wirklich die unterschiedlichsten Gruppen zusammenkommen und innerhalb von 2,5 Tagen wirklich tolle Prototypen bauen können.
Isa Sonnenfeld vom deutschsprachigen Google News Labs ist weiter unser Gast und wir haben gerade schon gesagt, wir möchten mit ihr nochmal so ein bisschen in die Praktikecke gehen und ganz konkret schauen, wenn ich digitaler Journalist bin, wie kann ich eigentlich meine Arbeit noch besser machen? Und bevor wir das aber machen, haben wir doch noch eine Frage, die uns auch irgendwie echt umtreibt, gerade weil du ja auch so viel siehst. Was sind denn eigentlich Beispiele von Journalismus, wo du echt sagst, hey, das begeistert mich jetzt aber wirklich?
Oh, das ist eine so schwere Frage. Was begeistert mich gerade? Ich habe kein konkretes Beispiel jetzt in der Hand, aber die Zusammenarbeit unterschiedlicher Teams unter Nutzung oder Mitnutzung digitaler Tools natürlich, finde ich wahnsinnig spannend. Und was mich momentan jetzt, glaube ich, am meisten begeistert, ist die Beschäftigung mit Virtual Reality und was man daraus machen kann. Also welche neuen Storytelling-Formen man mit VR...
Spielst du Pokémon?
Ich spiele Pokémon, ja. Ich oute mich.
Wir drücken uns noch, ne?
Ich habe letzte Woche angefangen. Ich habe ja auch hier im Studio eine Pokémon gefangen, aber seitdem habe ich auch nicht mehr gespielt.
Mal gucken, was da ist.
Ich bin auf Level 3, also ich habe auch gerade erst angefangen.
Oh. Musst du mal gucken, ob dann im Studio, du sitzt ja im Berliner Studio, ob da auch irgendwo ein Pokémon versteckt ist oder so. Bin ich mal gespannt, ob daraus auch irgendwie sich mal später was Journalistisches ableiten lässt.
Ja, also wir haben uns, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und dann würde ich, glaube ich, noch mehr zum Nutzer werden. Was wir uns letzte Woche angeschaut haben, waren die Trends zu Pokémon. Also die Google Trends und welche Suchanfragen gestellt worden sind. Und da kamen sehr lustige Fragen heraus. Also wir haben uns das global angeschaut, aber auch für Deutschland. Und vor allem die Frage nach der Umrechnung von Kilometer in Meilen fand ich sehr witzig. Also auch der Pokémon Go Trend hat uns nicht kalt gelassen.
Da können also tatsächlich die Entwickler nochmal sich ein paar Features abgucken, wenn das ja. Da anscheinend Bedarf gibt bei euch in den Trends. Dann lass uns doch nochmal ganz konkret einfach ein paar Tipps abholen, wie wir Tipps, die du dann auch anderen Journalisten beibringst, zum Beispiel, wie auch Google Earth einem im Breaking News Fall helfen kann. Was würdest du uns da empfehlen?
Also Google Earth als Tool haben wir in den letzten Monaten sehr stark gesehen und die Nutzung in den Redaktionen, vor allem wenn es darum geht, den Usern eine lokale Einordnung zu geben, also eine Perspektive auf das Geschehen zu geben, bietet Google Earth, glaube ich, eine super Möglichkeit. Zum einen natürlich im ersten Schritt für die Recherche, also erstmal, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, mit Google Earth an sein Zuhause zu fliegen oder an den nächsten Urlaubsort, um zu schauen, ist der Strand 2 Kilometer entfernt oder 10 Meter. Aber ich kann natürlich Google Earth vor allem auch für die Recherche nutzen. Das heißt, erstmal an den Ort des Geschehens zu fliegen, mir die Umgebung anzuschauen, entweder in 3D oder aus der Vogelperspektive. Und dann aber natürlich kann ich Google Earth auch für das Storytelling nutzen. Also wir sehen vor allem die Kombination von Google Earth mit Street View. Das heißt, ich kann über Google Earth Videos erstellen, also eine Tour erstellen, die, ich nehme jetzt mal nicht das Nizza-Beispiel, sondern vielleicht das Beispiel aus dem November letzten Jahres in Paris, wo natürlich an unterschiedlichen Orten die Anschläge passiert sind. Und da wurde Google Earth in vielen Fällen genutzt, um von einem Ort zum anderen zu fliegen, dann die Street View Perspektive einzubinden, um dem User sehr schnell und visuell natürlich eine Einschätzung zu geben. Und wir haben gerade für Google Earth haben wir sehr viele Tutorials aufgebaut, weil wir in den letzten Monaten da relativ viele Rückmeldungen bekommen haben und Interesse gesehen haben.
Anderes ganz praktisches Thema, Stichwort Verifizierung. Du hast vorhin schon gesagt, gerade Social Media Content zu verifizieren, gerade dann vielleicht sogar auch, wenn es mal richtig schnell gehen muss, da kann man nicht unbedingt immer Echtes von Falschem auseinanderhalten. Wie kann Google mir da helfen?
Es gibt die, nennt sich Reverse Image Search, auf Deutsch umgekehrte Bildersuche. Also wenn ich zum Beispiel auf sozialen Kanälen ein Foto sehe, dann reicht eigentlich schon der Rechtsklick mit der Maus. Und wenn ich die Chrome Extension eingestellt habe, dann kann ich dieses Bild, was ich zum Beispiel über Twitter oder andere Kanäle gesehen habe, in die Google-Suche einbringen. Und Google zeigt mir dann im Prinzip, ob das Foto irgendwo schon mal verwendet worden ist oder nicht. Und das ist ein ganz schneller, einfacher Schritt, um zumindest die erste Verifizierung vorzunehmen. Und an der Stelle kann ich, glaube ich, einen ganz kurzen Hinweis machen auf die First Draft Coalition. Also wer das Team nicht kennt, das sind mehrere Journalisten, die sich schon seit vielen Jahren mit der Frage auseinandersetzen, wie können Journalisten eigentlich in Breaking News Situationen bestimmte Inhalte verifizieren. Und die haben in den letzten Tagen vor allem über Twitter immer wieder Fotos und Videos verifiziert. Und da natürlich auch dann den Hinweis gegeben, Fake oder echtes Foto.
Wo finde ich sie am besten?
Ich twitter den Link gleich, First Draft Coalition. Und die haben in den letzten Monaten sehr viele Best Practices aufgebaut und Tutorials erstellt, auch mit unserer Unterstützung. Und das soll eine super Quelle natürlich für Journalisten darstellen, vor allem in schnellen Breaking News Situationen.
Herzlichen Dank. Du hast uns am Ende sozusagen nach den Tipps auch noch einen kleinen Appell mitgebracht, was du dir von Medienhäusern und Startups gerade hier in Deutschland, wenn man das mal im internationalen Vergleich sieht, wünschen würdest. Was denn ist das genau?
Das sind zwei Dinge eigentlich. Zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten und vor allem zu experimentieren. Ich meine, wir nennen uns das Google News Lab und wir wollen vor allem das, nämlich experimentieren und am liebsten mit den Medienhäusern und den Startups und all denjenigen, die sich mit digitalem Journalismus auseinandersetzen. Und das wäre mein Appell, das noch sehr viel stärker zu machen. Und ich glaube, wir sehen das in den USA, wo das schon seit einigen Jahren passiert. Aber das könnten wir und wollen wir natürlich dann auch mit dem News Lab weiter vorantreiben.
Danke für die Einblicke und wir werden das auch uns weiter anschauen, was für Experimente dann vielleicht auch mit euch und ohne euch gewagt werden und vielleicht schauen wir uns das dann nochmal bei Gelegenheit gemeinsam an.
Vielen Dank und Grüße aus Berlin.
Was mit Medien? Das Reisemagazin.
Ach ja, wie schön ist Reisen. Mm. Das hat aber ein bisschen was von Klassenfahrt, was da 5 Zeitungschefredakteure gerade auf der nordfriesischen Insel Föhr treiben. Sie haben ihre bequemen Chefsessel verlassen, um eine Woche lang den Lokalteil des Inselboten zu füllen. Ob sie das machen, um endlich mal wieder Urlaub zu haben oder ob es auch einen anderen, tieferen Sinn gibt, das verrät uns jetzt einer der selbsternannten Inselhelden, Michael Bröker. Er ist Chefredakteur der Rheinischen Post, sitzt vermutlich gerade in einem Strandkorb auf Föhr und ist jetzt bei Was mit Medien. Moin, Michael.
Moin, moin. Ich sitze nicht im Strandkorb, aber ich kann ihn zumindest schon mal sehen.
Ah, so haben wir uns das vorgestellt. Michael, bevor wir jetzt aber über euer Projekt sprechen, da müssen wir quasi noch einen kurzen Disclaimer hier loswerden. Du bist ja, wenn Daniel jetzt gerade nicht bei D-Radio Wissen zu hören ist, sein Chef bei der Rheinischen Post. Und du hast, glaube ich, vorher in der Redaktion gesagt, Leute, eigentlich habe ich Urlaub, ruft mich nicht an. Deswegen ist klar, ich habe angerufen, nicht Daniel. Ne? Und Daniel wird auch jetzt nicht so sehr kritische Fragen stellen. Also damit wir das
völlig einverstanden. Ich will auch nur mit dir reden.
Das ist sehr schön. Okay, ich gehe mir gerade einen Kaffee holen, was ich gut verstehe übrigens. Aber lass uns doch mal, bevor wir auf das Projekt gucken, stell uns doch deine Reisegruppe mal vor. Wer ist mit dir noch auf die Insel gegangen?
Wir sind eine Truppe von 5 Chefredakteuren aus eigentlich mehrheitlich nordrhein-westfälischen Blättern. Der Kollege Joost Lübben von der Westfalenpost, Ralf Geisenhans-Lücke von der Neuen Osnabrücker Zeitung, Wolfram Kiewit von den Ruhrnachrichten und der Chef der Chefs ist Stefan Klaesener von der SHZ. Das ist sozusagen der Gastgeber hier, der den Inselboten die kleine Lokalausgabe auch für herausgibt.
Und ist das denn jetzt, damit wir es mal ganz klar haben, eine Urlaubsreise oder eine Dienstreise?
Ein Kollege hat es eigentlich ganz treffend zusammengefasst. Das ist eine Mischung aus Spaß, Arbeit und Urlaub. Wir haben Urlaub genommen, aber wir arbeiten auch.
Dann sag doch nochmal, also wie ist es zu der Idee gekommen? Also gibt es da ein tieferes Ziel oder habt ihr gesagt, wir wollen einfach mal eine Woche eine Zeitung auf Föhr machen? Das hat man ja vielleicht schon mal so als Kind, als Wunsch irgendwo mal aufgeschrieben, Berufsziel.
Wie so oft bei solchen Projekten steckt da ja viel weniger Strategie dahinter, als man denken könnte. Wir sind eine Runde von Chefredakteuren, die sich regelmäßig ein paar Mal im Jahr treffen und sich austauschen, was läuft so schlecht, was ist problematisch bei uns und zu Hause, wie kann man den Verlagsgeschäftsführer dazu gewinnen, dass er doch noch mehr Geld für die Redaktion ausgibt. Und irgendwann haben wir gesagt, wie das so oft ist, wir würden gerne mal wieder raus an die Front, echten Lokaljournalismus machen. Und der Kollege Wolfram Kiewit kam dann auf die Idee, wir sollten darüber nicht nur einfach reden und nicht immer jammern, sondern es auch mal machen. Und dann war nur noch die Frage, wo machen wir das? Und der Herr Gläsener hat die kleinste aller Ausgaben, nämlich diesen Inselboten auf Firmen, eine Auflage von 2000, also mehr Lokaljournalismus geht eigentlich nicht mehr. Und es ist eine Insel, niemand kann von uns abhauen. Da haben wir spontan zugesagt, ja, und wenn wir einmal was zusagen, dann muss man es auch durchziehen.
Jetzt ist es ja aber so, okay, es ist zwar eine kleine Insel, das kommt euch vielleicht schon mal entgegen, aber gute Lokaljournalisten, die kennen ja normalerweise die Region in und über die sie berichten, eigentlich wie ihre Westentasche. Das ist ja bei euch jetzt irgendwie nicht so. Wie füllt man denn trotzdem jeden Tag einen Lokalteil, wenn man die Insel gar nicht kennt? Und gibt es überhaupt eine Chance, diesen Nachteil irgendwie wieder wettzumachen?
Nein, wir haben von vornherein gesagt, es geht hier auch gar nicht darum, den besseren Lokaljournalismus zu machen. Können wir ja gar nicht. Die beiden Kollegen, die hier sitzen für den SAZ, wissen alles, kennen jede Ecke und jeden Führer. Aber vielleicht hilft ja manchmal auch dieser Blick von außen auf die Insel, Geschichten zu machen, die die so nicht im Blick hatten oder die sie eigentlich schon irgendwie immer mal gemacht haben, aber wir machen sie mal anders. Also uns ging es darum, wir schauen einfach ganz neutral, ganz objektiv auf diese Insel, gucken, was uns gefällt, was wir immer schon mal machen wollten und machen Geschichten. Ganz ohne Absprache mit den Kollegen vor Ort, aber auch nicht nach dem Motto, wir zeigen euch mal, wie Lokaljournalismus geht. Das wissen die schon selber. Aber wir genießen es mal wieder rauszugehen, Umfragen zu machen, zu recherchieren. Und zu schauen, hör mal, wie finde ich in so einer kleinen Insel mit 2000 Auflage und irgendwie 10.000 Einwohnern, wie kriege ich denn überhaupt hier eine Geschichte, die irgendwie relevant ist? Und es ist dann nicht so ganz einfach, unsere Redaktionskonferenz morgens da mal was Relevantes zu finden.
Das heißt, ihr habt auch manchmal Tage, könntet ihr sagen, ach, wir machen heute doch keine Zeitung? Nein, irgendwas findet man immer.
Nein, aber wir hatten heute 4 freie Seiten. Da waren wir dann doch ein bisschen geschockt, weil der eine oder andere wollte auch noch mal im Strandkorb abends irgendwie ein Glas Wein trinken. Und wir haben einen sehr späten Andruck, weil die erste Ausgabe kommt mit der ersten Fähre, sodass wir bis 23 Uhr drucken können. Und da musste der eine dann doch noch mal zum Kindergrundschulfest, der andere musste in den Gemeinderat. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, wir haben eine Immobiliengeschichte gemacht. Natürlich macht man auch Geschichten mit den Urlaubern hier. Und es gibt dann doch die eine oder andere relevante Thema, das sowohl die Insulaner, wie es hier so schön heißt, als auch die Urlauber umtreibt. Das geht von Parkraumbewirtschaftung bis hin zu den Preisen für die Ferienwohnung und der über alles über allen strahlenden Frage, warum werden hier um 21 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt und man kriegt kein Bier mehr.
Vielleicht noch eine letzte Frage sozusagen zu euren Lesern, die Insulaner, wie reagieren die auf euch?
Also wir haben wirklich positives Feedback. Die wundern sich schon über die eine oder andere Kolumne, die wir da schreiben. Aber es belebt die Zeitung, es ist Stadtgespräch. Die freuen sich, dass wir hier sind. Das ist ja eine Anerkennung auch für die Insel. Wir sind ja gerne hier. Es macht uns sichtlich Freude. Und in jedem Artikel eigentlich von uns spürt man auch, dass wir gerne hier sind. Und insofern, aber der eine oder andere wird auch wieder froh sein, wenn danach die Profis wieder übernehmen.
Dann frage ich jetzt noch mal ganz kurz ins Off. Daniel, gibt es noch eine kritische Frage, die ich deinem Chef stellen soll, die du immer schon mal stellen wolltest, aber dich noch nie getraut hast zu fragen?
Es ist jetzt gleich 21 Uhr. Wir müssen leider auch die Bürgersteige hier hochklappen, jetzt hier bei uns akustisch im Radio. Und ich wollte nur sagen, ich glaube, es gab sehr viele Journalisten in den Verbreitungsgebieten der teilnehmenden Chefredakteure, die in dieser Woche froh waren, dass sie auch mal ein bisschen in Ruhe arbeiten konnten. Also das ist, glaube ich,
danke,
auch
Daniel,
schön.
Danke, Daniel, für die Unterstützung nochmal.
Dankeschön für die Einblicke, die Inselhelden. Es gibt auch einen Blog, wo es ganz viele Eindrücke gibt, um das Ganze nochmal ein bisschen zu betexten.
Inselhelden.de.
Auf inselhelden.de schauen wir nachher nochmal vorbei und dann würden wir sagen, herzlichen Dank, schönen Abend noch und Herr Penner, wir müssen uns auch verabschieden, ja?
Ja, mein Standkorb steht bereit, da will ich rein.
Ich gehe mir jetzt noch nach 21 Uhr ein Bier holen, weil wir sind ja hier nicht auf der Insel. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen, eine Stunde was mit Medien, jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.